ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Nous sommes là. Wir sind da, wir sind wieder in Frankreich. Herzlich willkommen zum Tourfunk aus Saint-Michel-de-Maurienne. Aus der sogenannten Technikzone 2. Wir stehen also nochmal 700 Meter unterhalb des Ziels in Valois, dieser vierten Etappe, die interessante Aufschlüsse geben wird über das, was wir noch erwarten und was wir heute gesehen haben. Das wollen wir besprechen. Wieder mit Holger Gerska.
Hallo, guten Tag.
Wieder mit Fabian Wegmann.
Hallo.
Und mit Michael Ostermann.
Hallo zusammen.
Grüß euch, ihr Lieben. Lasst uns ein kleines Plauderstündchen halten zu dem, was wir heute gesehen haben. Fabian, du bist die Abfahrt vom Galibier runtergefahren. Und zwar hast du uns im Auto überholt. Das war erstens ein Affront und zweitens aber zeigt es, dass das sehr schnell war. Ist dieses Rennen heute in der Abfahrt entschieden worden? Denn oben am Galibier hatte ja Pogacar noch 11 Sekunden, 12 Sekunden auf Wingegar.
Ja, noch nicht mal. Es waren, glaube ich, nur so 6 oder 7 Sekunden.
Oder so.
Aber kann man durchaus so sagen. Natürlich entschieden. Erstmal, die Attacke war am Galibier. Auf den letzten 800 Meter hat er, glaube ich, angetreten ungefähr. Und Vingegaard konnte erstmal für die nächsten 300, 400 Meter mitgehen. Dann musste er reißen lassen. Dementsprechend hatte er da die Beine einfach nicht mehr. In der Abfahrt sah es dann lange Zeit so aus, dass Vingegaard noch aufschließen konnte. Wir haben es hinterher auch mal gehört. Das mir halt auch aufgefallen, hatte ich in der Reportage auch gesagt, diese Schneefelder, die noch da sind. Da kommt immer wieder das Schmelzwasser raus und man hat immer wieder Streifen, in denen das Wasser auf der Straße steht, die Reifen dann auch nass machen. Und das ist schon ein bisschen scary gewesen, auch für den Pogacar, hat er selber gesagt. Als das dann vorbei war, da hat er richtig Gas gegeben und da konnte Vingegaard nicht mehr hinterherfahren. Dementsprechend den richtigen Abstand, also diese 30 Sekunden, die hat er dann in der Abfahrt wettgemacht und beziehungsweise rausgefahren. Und dann kann man schon sagen, dass er das in der Abfahrt rausgefahren ist, dass er da stärker war.
Michael, könnte es sein, dass bei Vingegaard hinten links im Oberstübchen noch ein bisschen Angst mitfährt?
Das glaube ich auf jeden Fall. Grischa Niermann, der sportliche Leiter, hat das auch nochmal gesagt. Man darf eben nicht vergessen, er hat vor 2 Monaten diesen schweren Sturz gehabt in einer Abfahrt. Und natürlich ist es im Hinterkopf, da fehlt dann das Selbstvertrauen, das letzte Risiko zu gehen. Das finde ich absolut nachvollziehbar, dass er da eher vielleicht etwas verhaltener fährt nach den schweren Verletzungen. Ich glaube, dass es sich am Ende nicht in den Abfahrten entscheidet. Pogacar hat heute gezeigt, dass er vor allen Dingen ein Riesenteam hat, aber da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen.
Genau, Hut ab vor jedem, der sich da runterstürzt. Und bevor wir gleich Holger ins Spiel holen, wollen wir ihn hören. Holger Gerska, die Attacke von Tadej Pogacar vor dem Galibier.
Jetzt kommt die Attacke von Tadej Pogacar, 800 Meter unterhalb des Gipfels des Galibier. Und Jonas Vingegaard hat den Kopf ganz nah am Lenker, ist im Sattel sitzen geblieben, während Pogacar immer noch mal ein bisschen aufsteht. Aber Vingegaard folgt tatsächlich auch heute Tadej Pogacar, hängt im Windschatten, so man das überhaupt sagen kann, jetzt hier in über 2500 Metern Höhe. Und Primoz Roglic hat Probleme, da hinten dran zu bleiben. Aber es sind ja auch nur noch 1,5 Minuten zu fahren bis oben. Und Roglic ist ein guter Abfahrer. Der Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft könnte dann wieder aufschließen. Aber jetzt hat Tadej Pogacar es probiert, Vingegaard abzuschütteln. Es ist ihm bis hierher noch nicht gelungen. Und doch, jetzt gelingt es ihm. Vingegaard hat zum ersten Mal Probleme, Pogacar ein bisschen voraus. Aber es geht eben auch noch 18 Kilometer lang gleich in die Abfahrt.
Holger, das war nicht nur eine Demonstration von Tadej Pogacar, sondern eine Demonstration seiner Mannschaft, wie die den da hochgeführt haben. Zum Schluss noch mit Ayuso und Almeida, die beide absolut Beine hatten wie Beton und ihn dahin gebracht haben. Ist das jetzt auch die absolute Wachablösung in Sachen Mannschaft? Früher sagte man ja, okay, Ineos hat ja jahrelang dominiert, dann hat es Wismar und jetzt ist UAE unangefochten die Nummer 1.
Auch auf der Basis, dass Wismar nicht in Bestbesetzung hier antreten konnte und das Wort von Art offensichtlich nicht in der Verfassung ist, wie wir ihn schon erlebt haben. Der hat solche Sachen auch gemacht, auch im Hochgebirge. Und sie haben einfach, Sepp Kuss hat die Vuelta gewonnen im vergangenen Jahr und so einer fehlt, der wäre sicherlich zumindest vom Potenzial her auch noch dabei gewesen, aber so sah es halt aus, dass als noch 10 Fahrer vorn waren, 4 von UAE waren und als es noch 8 waren, waren sie zu dritt, Auch Remco Evenepoel, muss man sagen, hatte noch Mikel Landa an der Seite. Und so hat sich dieses Feld verkleinert. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Man sollte aber überhaupt nicht vergessen, dass es ja auch noch Nils Polit gab. Denn der hat eigentlich den größten Teil der Arbeit erledigt. Zum Beispiel die Fluchtgruppe auf 2-2,5 Minuten zu halten, dass es überhaupt um den Etappensieg ging am Ende. Und das Feld auch relativ flott heranzuführen. Selbst unten in Richtung Lotterie, das ist ja so eine Zwischenstation, so ein Plateau, bevor es dann ganz steil wird zum Galibier hoch. Selbst da war Nils Polit immer noch vorn im Wind und hat, glaube ich, die meisten Kilometer vorn gearbeitet.
Zu dem kommen wir gleich noch, Fabian. Ich wollte das nochmal aufgreifen, was Holger in der Reportage gesagt hat. Vingegaard blieb sitzen und Pogacar stand hier und da mal auf, um nochmal Tempo aufzunehmen. Ist dieses Sitzenbleiben ein Zeichen von Stärke oder ein Zeichen von Schwäche?
Och, kann das man kann das ganz
verallgemeinern?
Nee, das kann man nicht so verallgemeinern. Es gibt Fahrer, Marco Pantani ist nur im Stehen gefahren, Jan Ulrich ist nie aufgestanden, der ist immer im Sitzen gefahren. Also das ist schon von das ist sehr typbedingt auch. Pogacar ist oft im Stehen, also man kann natürlich aus dem Stehen aus schneller beschleunigen, deswegen geht man im Sprint ja auch aus dem Sattel, aber da kann man keine Rückschlüsse unbedingt rausziehen. Ich glaube, Vingegaard war sehr gut drauf oder ist gut drauf. Er hat es am Anfang gesagt, vor der Etappe, wenn, dann müsste man ihn auch jetzt in den ersten Wochen attackieren oder in der ersten Woche attackieren, da wäre er vielleicht noch eher verwundbar als am Ende, von daher gehe ich davon aus, dass er in einer sehr guten Verfassung ist, dass das alles noch in Ordnung ist. Wenn das sein schlechtester Tag war, den wir von ihm gesehen haben, dann kommt noch was.
Und die dritte Woche, Michael, wird ja die schwierigste.
Genau, ich glaube, wir werden die nächsten Aufschlüsse auch beim Zeitfahren schon sehen. Da hatte er im letzten Jahr Pogacar richtig, richtig viel Zeit abgenommen. Also das war ja eine Schockwelle, die da durchs Peloton gegangen ist, dieser Zeitfahrsieg von Vingegaard. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also als Vingegaard dann über den Gipfel des Galibier gefahren ist, hat er sich einmal umgeguckt und auch wirklich mal so über den Lenker gehangen. Man hatte wirklich das Gefühl, er ist da ans absolute Limit gegangen, wenn nicht sogar ein Stück drüber raus. Das fand ich, sah wirklich erschöpft aus und im Ziel auch. Da hat er auch mal so einmal, Rodriguez hat ihm auf die Schulter geklopft und er hat wirklich so Kopf geschüttelt und durchgepustet. Ich glaube, er ist noch nicht ganz da, wo er natürlich sein wollte. Das ist klar, die Vorbereitung war nicht so, wie man das denkt. Er hatte nur 6,5 Wochen, um nach diesen schweren Verletzungen wieder zurückzukommen. Dafür fährt er unglaublich gut, das muss man einfach sagen. Das würden wahrscheinlich sehr viele nicht schaffen, auf so ein Level dann nochmal zu kommen. Aber das waren so zwei Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe.
Diese Stelle oben auf dem Berg, ich glaube auch Tadej Pogacar hat geschaut und hat darüber nachgedacht, mache ich mit Vingegaard wieder gemeinsame Sache gegen den Rest, um den erstmal loszuwerden, oder ist es meine Chance, Vingegaard zu distanzieren. Ich glaube, diese beiden Optionen hat er noch und hat geschaut. Mhm. Und das Umschauen von Vingegaard nach hinten hat ihm, glaube ich, auch nochmal Signal gegeben, okay, der kommt jetzt erstmal nicht mit, ich versuche es mal allein, ich ziehe das durch.
Also was man ja sagen muss, Remco Evenepoel war auch kurz dahinter, der war nicht sehr weit weg. Ja. Und also ich bin davon ausgegangen, dass Remco Evenepoel zu Vingegaard auffährt. Deswegen, Vingegaard ist gar nicht so schlecht bergunter gefahren. Die ersten 5 Kilometer hat er sogar Zeit gut gemacht.
Das stimmt.
Da ist er extrem hohes Risiko gefahren und war nicht langsamer als Pogacar. Da hat er nämlich hat er sogar noch gut gemacht.
Ja. Über Evenepoel und Roglic sprechen wir natürlich gleich noch. Wollen wir erstmal den Sieger des Tages hören und den alten neuen Mann in Gelb, Tadej Pogacar.
I'm super happy. This was more or less the plan and we executed it really well.
Ich bin super happy. Das war mehr oder weniger der Plan und wir haben ihn super umgesetzt. Es war eine Traumetappe. Die Solo zu beenden ist unglaublich. Ich bin einfach super froh. Am Anstieg gab es sehr viel Gegenwind, auf dem Rad war es nicht super hart, aber das Team hat einen tollen Job gemacht. Ich wollte nicht zu früh losziehen wegen des Windes. Ich musste so viel Vorsprung wie möglich rausholen. Ich kenne die Abfahrt, aber ich war überrascht, dass die Straße nass war. Das war ein bisschen besorgniserregend. Die Abfahrt ist super schnell, aber wenn du sie kennst, hilft das natürlich.
A bit scary, but then yeah, this descent is super fast and yeah, if you know the road also it helps.
Gelb ist eine gute Nachricht. Ich kann mit dem Platz zufrieden sein. Ich bin sehr froh mit meiner Form und wie ich mich auf dem Rad fühle. So müssen wir Tag für Tag weitermachen, genau mit dieser Einstellung.
Seine Durchschnittsgeschwindigkeit auf den letzten 20 Kilometer 58,6 Tadej Pogacar. Aber gerade weil er es sagt, Fabi, kann man alle Kurven kennen einer solchen Abfahrt?
Ja. 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 Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn man da ein paar Mal runtergefahren ist, dann kann man das alles ganz gut einschätzen. Also
Wahnsinn.
Natürlich
kann man das
sind
blind
natürlich die Wicht.
Augen zu binden und so wie so ein Bobfahrer?
Nee, so nicht. Aber das braucht man natürlich auch nicht. Man sieht die Kurve vorher, die meisten sind auch sehr gut einsehbar. Also es gibt nur 3-4 Stellen, wo man genau weiß, okay, hier kann ich es laufen lassen, weil man... Da muss ich jetzt nicht vorher in die Bremse gehen, weil es danach, es ist keine scharfe Kurve, das ist nur ein Links-Rechts-Knick. Also, und das kann man sich ganz schnell einprägen, also das ist kein Problem.
Mhm. Auf der Anfahrt zum Galibier war Richard Carapaz, der alte Mann in Gelb, auch dann relativ schnell weg. Am Ende weiß ich, was er überhaupt gekriegt hat und noch
fünf Minuten.
Das Tempo war auch enorm hoch. Ja. Dann Roglic schien Probleme zu bekommen. Und hat sich dann aber in der Abfahrt auch wieder ganz gut rangeastet, ist jetzt auf Platz 5 in der Gesamtwertung. Lass uns mal über Roglic reden, weil wir gesagt haben, auch in den ersten Tagen, ja, man weiß nicht so richtig. Und wie hast du ihn heute erlebt?
3,5 Kilometer vor dem Gipfel des Galibier ist er von seiner Position mittendrin in dieser Favoritengruppe ganz nach hinten gegangen. Da dachte ich, oha, das wäre jetzt sehr früh für den sehr, sehr guten Abfahrer Primož Roglič. Der lässt sich vielleicht nochmal 30 Sekunden gut fahren, aber da hätte er natürlich dann über eine Minute gekriegt. Aber er hat sich dann hinten dran gehalten. Ich glaube, er hat gebetet, dass da vorne Pogacar nicht schon so früh beginnt, weil dann wäre es übel geworden. Er hat jetzt zwar selber hinterher gesagt, er sei sehr glücklich, das sei ein sehr, sehr guter Tag für ihn gewesen. Aber für meine Begriffe klettert er nicht so gut wie Carlos Rodriguez. Er klettert überraschenderweise, für mich sehr überraschenderweise, nicht so gut wie Remco Evenepoel, den ich in 2600 Metern Höhe so noch nicht erlebt habe. Und dazu kommen ja dann, wenn wir mal so eine Rangordnung machen, noch Pogacar und Vingegaard. Also eigentlich ist er da, wo er hingehört für den Moment. Und das wäre ein bisschen wenig für Bora. Klar, wir sind... Es kommt noch ganz viel und auch Primož Roglič, der ist fast 35, kann sich sowas einteilen. Aber er wird einen Haken dran machen und wird sehr aufpassen müssen. Jetzt kommen zwei Sachen, wo er eigentlich Boden verliert. Zeitfahren ist er zwar der Olympiasieger, aber Evenepoel ist der Weltmeister, der aktuelle. Schotterpiste, zuletzt bei Kopfsteinpflaster-Etappen nicht gut ausgesehen. Schulter ausgekugelt, kein guter Tag, wahrscheinlich der Sonntag, wo er Boden gut machen kann. Läuft nicht so 100%.
Ja, kurz die Gesamtwertung, dann bist du dran. Also 45 Sekunden, Evenepoel ist Zweiter hinter Pogacar. 50 Sekunden hat Vingegaard auf den Spitzenreiter, auf Pogacar und Roglic 1,14. Also das ist ja alles noch im Rahmen dessen, was man sagt, okay, ja, das konnte man vielleicht so erwarten, nicht? Aber man interpretiert ja so, wie verhält er sich beim Anstieg? Und ich habe auch immer das Gefühl, dass er eben nicht dominiert oder sagt, ich habe es im Griff, sondern dass er kämpfen muss, dass er dranbleibt. So wirkt es zumindest.
Ja, das ist das eine. Und das andere, was mich auch überrascht hat, ist sein Team. Also Jai Hindley als Giro-Sieger, Alexander Vlasov, der hier schon unter die Top 5 gefahren ist, die waren sehr früh weg. Vlasov hat mich, also den habe ich viel stärker eingeschätzt, der war sehr früh weg, fand ich. Hindley auch. Und das ist etwas, glaube ich, was sie bei Bora bedenken müssen jetzt. Also da haben sie, glaube ich, eigentlich gedacht, sie sind, wir haben über Wismar gesprochen, die sind nicht mit der Top-Besetzung hier. Sie haben eigentlich wahrscheinlich gedacht, wir haben hier das zweitstärkste Team. Und das war heute nicht zu sehen. Das wird sicherlich, wird ihnen was zu denken geben.
Apropos Team, Nils Polit, Olga hat es gesagt, hat einen Riesenjob gemacht heute, vor allen Dingen in der Anfangsphase des Anstiegs. Und Bernd Arnold hat ihn am Mikrofon gehabt.
Ja, Gratulation zum Trikot. Gefühlt, wie viel gehört von dem Trikot denn Ihnen? Sie sind ja stundenlang gefühlt und 100 Kilometer da vorne gefahren.
Ich denke, das macht er für das ganze Team. Er wollte unbedingt heute die Etappe gewinnen und hat er sie überhaupt gewonnen? Ja, von daher alles geklappt, gelbe Trikot. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir es so lange wie möglich auf den Schultern tragen.
Was war denn Ihr Arbeitstag? Wie sah der in Ihnen aus? Soll ich da vorne so fahren? Kommt dann auch mal jemand zu Ihnen und bringt Ihnen auch mal ein Wasser oder was? Weil man hat gedacht, das Rennen hinten im Hauptfeld, das wird ja nur von Ihnen bestimmt.
Ja gut, wir wollten unbedingt heute die Etappe gewinnen und somit muss man auch die Etappe kontrollieren. Am Anfang war es extrem schnell, gerade weil die Sprintwertung direkt nach 17 Kilometer kam. Und ich denke, den Anstieg nach Sestriere sind wir extrem hart und schnell gefahren. Dann ist im Feld gerissen und ich war in der zweiten Gruppe. Das war natürlich nicht optimal, aber wir sind zurückgekommen. Und dann wollte kein Team uns natürlich helfen und somit musste ich dann alleine die Gruppe kontrollieren.
Jetzt gibt es eine Wertung des kämpferischsten Fahrers. Es müsste doch eigentlich auch eine Wertung des aktivsten Helfers geben, oder?
Ah, das gab es noch nie. Ich denke, da ist mein Job und den muss ich auch machen. Und ich denke, den habe ich heute mit Bravour gemacht. Ja.
Was denkst du, wie wird gefeiert? Wie bedankt sich ein Pogacar bei seinem Team nach so einem Erfolg?
Oh, das macht er schon. Er ist ein gelassener Typ und ein lockerer Fahrer. Von daher, der wird sich schon bedanken, da bin ich mir sicher.
Nils Bullitt, einerseits bescheiden, andererseits sagt er, ja, ich habe das, glaube ich, mit Bravour gemeistert. Und was mich überrascht hat, Fabi, dass er sagt, hat er überhaupt gewonnen? Also hat er das nicht mitbekommen über den Funk oder was?
Nee, das hat er nicht mitbekommen anscheinend. Also er war dann alleine und nicht bei jedem ist ja ein Teamfahrzeug auch hinterher. Und witzig war auch, wir haben ja die Siegerehrung gesehen oder beziehungsweise es ging gerade um das gelbe Trikot. Tadej Pogacar stand oben und dann hat er nur nach unten geguckt und hat gewunken. Und in dem Moment fuhr nämlich Nils Bullitt vorbei, hat sich bei ihm auch nochmal bedankt und das zeigt auch, wie er ja im Team ist. Nils hat schon gesagt, der wird sich schon bedanken, keine Sorge, das macht er. Der ist ein Typ, der einfach immer gute Stimmung auch reinbringt, der Selbstbewusstsein ausstrahlt und da macht es natürlich auch, das macht Nils es auch einfacher, den ganzen Tag von vorne zu fahren, wenn er ganz genau weiß, okay, ich fahre jetzt hier erst 100 Kilometer von vorne, wenn ich irgendwann ins Ziel komme und mal nach rechts gucke, dann steht da mein Leader und gewinnt dann auch.
Absolut, aber man muss sich das mal vorstellen, der schafft sich aus dem Strumpf, ja, 50 Kilometer lang oder wie lang auch immer und dann muss der aber auch noch über den Galibier, zwar in einem normalen, langsamen Tempo, aber trotzdem.
Ich meine, er muss schon in der Karenzzeit ankommen.
Und das muss er auf jeden Fall, ja. Jetzt lass uns nochmal eben über Remco Evenepoel sprechen. Jeder hat vor der Tour gesagt, naja, der hat vielleicht so ein bisschen Außenseiterchancen. Ich finde, der ist stärker, als man es vorher vielleicht geglaubt hätte, oder Holger?
Ich habe lange mit meinem belgischen Kollegen Christoph Van de Goor, der für das flämische Radio hier ist und der den natürlich exzellent kennt, gesprochen. Was wird denn jetzt? Zweiter, dritter, vierter? Er geht davon aus, dass das doch letztlich Roglic dritter wird hinter den Zweien, die wir ganz vorne erwarten. Und war ein bisschen enttäuscht, dass er in der Abfahrt auf den ersten ein, zwei Kilometern eben nicht den kurzen Sprung zu Vingegaard geschafft hat, sondern nach hinten.
Okay.
Und wir sind uns dann einig gewesen, auch bei ihm, das, was Fabian geschildert hat, dass es eben diese kleinen Stellen gab, gibt es ja eine Sturzgeschichte. Er ist ja bei der Lombardei-Rundfahrt mal ganz fürchterlich gestürzt und vielleicht ist da auch dieser kleine Punkt, diese kleinen 0,5%, sagt lieber mal vorsichtig und egal, ob jetzt 10 Sekunden hinher, Zeitfahren kommt noch. Ich habe gezeigt, dass ich der drittbeste Kletterer bin hier im Hochgebirge, also besser als Rodriguez, besser als Roglic für den Moment. Ich hatte einen Helfer dabei mit Mikel Landa, denn das war der größte Zweifel, glaube ich, bei diesem sehr selbstbewussten Remco Evenepoel. In dem Pool ist diese Klassikermannschaft Quickstep wirklich so reformierbar personell, dass sie jetzt für eine Grand Tour mir hilft wie die Tour de France. Er hatte die Vuelta mit dieser Mannschaft gewonnen, aber sind wir hier auch von der Mannschaft her konkurrenzfähig? Und dann kann man sagen, wenn wir mal UAE auslassen, natürlich mit Landa an der Seite bis zuletzt und deswegen glaube ich, ist er der zweitgrößte Sieger des Tages, nicht nur, weil er Zweiter in der Gesamtwertung ist und natürlich für ihn Statussymbol gelb, er sammelt ja Trophäen und das mag man ja auch an ihm, so wie er ist. Er war jetzt zeitgleich zweimal ganz nah dran, einmal ganz blöd gelaufen mit dem Sturz gestern in Turin. 45 Sekunden auf Pogacar und er als super Zeitfahrer. Das wird Freitag richtig spannend.
Ist eigentlich Mark Cavendish in der Karenzzeit angekommen?
Ja, 4,5 Minuten vor dem Ablauf der Karenzzeit ist er durchs Ziel gekommen. Vielleicht noch ein Wort zu Evenepoels Abfahrt, weil das war ja ein Knackpunkt. Er hat eben im Interview selber gesagt, ich wäre auf einer dieser nassen Stellen fast zu Fall gekommen. Und das hat mich ein bisschen Selbstbewusstsein gekostet. Deswegen habe ich ein bisschen rausgenommen. Kleinere Fehler in der Abfahrt hat er zugegeben. Aber er hat ja dann, als es dann gerader wurde und schneller wurde, da hat er dann ja mit den anderen, da hat er ja auch die Tempoarbeit gemacht, sozusagen, um auf Vingegaard aufzufallen. Und dann sind die anderen ja als Gruppe ins Ziel gekommen, hinter Pogacar. Also insofern, das hat er schon erklärt. Und das ist das, ne? Du wackelst da einmal, merkst einmal, oh, in diesen nassen Stellen, da hat es mich jetzt fast zerlegt, dann nimmst du automatisch heraus, geht
außer
ja gar nicht
Pogacar, anders. Pogacar, der macht das nicht, der wäre ja fast über ein Eichhörnchen, wenn ich es richtig
interpretiere. Ja, oder Murmeltier,
ja,
was auch immer. Sowas.
So was kleines, flauschiges mit Pelz. Genau, aber einfach mal 5 Sekunden, ich weiß nicht, ob so ein Tier das auch einschätzen kann und dann eben nicht rennt, aber sowas,
ja.
Bei Tempo 90.
Ich glaube, dass gibt einen richtigen Highsider. Die Frage nach Cavendish kam natürlich nicht von ungefähr. Morgen nach Saint-Vulbas könnte auch ein Sprint wieder anstehen. Könnte die zweite Chance für ihn sein, die 35 voll zu machen, Fabian? Wie siehst du die morgige Etappe?
Also viele Chancen gibt es für die Sprinter nicht. Also wenn man es mal so sieht, es werden mit Sicherheit, laut Plan könnten es 7 sein. Ich glaube es aber hinterher nicht, weil erfahrungsgemäß wird es immer schwieriger und dann irgendwann gehen auch mal Ausreißergruppen weg und die ersten 3 Etappen, das ist jetzt meine Meinung, Holger schüttelt die ganze Zeit den Kopf, deswegen
bin ich das mal. Ich glaube, das ist eben ganz viele, ne? Es gibt halt noch immer viele, also es haben so viele am Sieg geschnuppert, da hast du schon mal ganz viele Mannschaften und die kommen jetzt auch relativ flott hintereinander, diese
ganzen Etappen. Morgen gehe ich davon aus, dass es noch zum Sprint kommt. Es sind alle noch hochmotiviert und Gemay hat gewonnen, den hatte keiner so richtig auf den Zettel, muss man sagen. Natürlich wissen wir alle, das, was er schon geleistet hat, aber er gehört nicht zu diesen absoluten Topfern Favoriten im Sprint, dementsprechend glaube ich schon, dass es morgen zum Sprint kommt.
Glaubst du?
Ja.
Sehr gut. Wer gewinnt dann, Micha?
Oh, Jasper Philipsen hat was gut zu machen. Ne? Und Mathieu van der Poel wird nicht nochmal einen Defekt haben, hoffentlich. Und dann werden die, glaube ich, die haben jetzt Wut im Bauch. Das hat ihnen nicht gefallen, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Deswegen glaube ich, Jasper Philipsen wird morgen, er ist der beste Sprinter hier, glaube ich, von dem, was wir jetzt im Vorfeld gesehen haben. Also insofern glaube ich, dass er und was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Grün wird spannend.
Grün wird spannend.
Also Philipsen könnte auch gewinnen und Birgit Gemay trotzdem in Grün. Ja. Das hatten wir ja noch nicht für einen Afrikaner.
Also interessante Konstellationen, auch wenn die Etappe morgen, sagen wir mal, nicht als eine absolut nervenzerfetzende in die Geschichte der Tour de France eingehen wird. Aber wir sind live dabei, beziehungsweise auch in allen Kanälen und Ausspielwegen, die ihr von uns gewohnt seid. Morgen 14.10 Uhr im Ersten und auch auf sportschau.de, im Radio und wo auch immer sind wir präsent und sagen heute nicht mehr Ciao, sondern sagen Merci und Au revoir. Bis morgen. Dankeschön.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.